ARD. SWR 1 Baden-Württemberg. Leute.
Mit Nabila Tassi. SWR 1 Leute, hallo und herzlich willkommen. André Wirsig.
Hallo, grüß dich.
Schön, dass du da bist. Wir duzen uns. Hast du dir vorhin so gewünscht?
Gerne.
Die ist dir immer lieber, ne?
Ist mir lieber.
Ich hab Duzwoche. Diese Woche wollen mich alle duzen. Aber ist in Ordnung. Du bist nicht nur Extremschwimmer, sondern auch ein Schwimmer aus Leidenschaft. Warst du heute Morgen schon schwimmen?
Absolut. Nein, ich war heute Morgen nicht schwimmen. Ich schwimme leider auch gar nicht so oft. Auch gerade nicht, weil halt irgendwie Sommer, Freibäder sind voll und so weiter. Ich bin dann auch nur normaler Badegast. Ich wohne ja in Paderborn.
Da gibt es kein Meer.
Nicht am Meer. Noch nicht, sage ich immer. Wenn das bitte alles so weitergeht, vielleicht.
Ja, das dauert aber.
Aber dauert noch ein bisschen. Wir haben zwar auch tolle Flüsse, oder unter anderem natürlich die Parder als kürzesten Fluss in Deutschland, aber ich bin tatsächlich auf die normale Hallenbad- und Freibad-Situation angewiesen.
Ja, und das ist natürlich was völlig anderes, als im Meer zu schwimmen, was du ja für deine Rekorde gemacht hast. Aber das Schwimmen war dir schon immer extrem wichtig.
Ja, das Meer war mir eigentlich immer extrem wichtig. Und ich nutze natürlich auch immer, wenn ich dann am Meer bin, dann nutze ich natürlich auch jede Minute und dann bin ich auch wirklich im Meer. Also von morgens bis abends als Kind schon. Also diese Faszination ist ungebrochen, beziehungsweise durch das, was ich jetzt machen darf, eigentlich noch größer als hier zuvor.
Also auch heute noch? Also wenn du jetzt, mit deiner Familie ans Meer fahren würdest, was ja gerade viele tun, dann bist du weg.
Dann muss ich teilweise, wenn ich irgendwo lande irgendwie und da ankomme und es ist dunkel, dann muss ich sofort, bevor ich dann in die Unterkunft fahre, muss ich sofort, erste Möglichkeit, erster Abschnitt, wo man irgendwie da runter kann, da muss ich sofort da reinspringen. Teilweise schaffe ich es dann nicht mal, meine Klamotten auszuziehen, sofort da rein.
Ist das eine Sucht?
Ja, das ist schon ziemlich fortgeschritten, dieser Drang.
Gut, also deine Familie, die wird es ja inzwischen wissen, also die wissen da schon, was auf sie zukommt. Du hast die 7 gefährlichsten Meerengen der Welt, die sogenannten Oceans 7, durchschwommen. Das ist eine ziemliche Leistung. Da warst du der erste Deutsche und der 16. überhaupt, der es gemacht hat. Das hast du alles vor ungefähr 10, 12, 13 Jahren so gemacht. Ging ja nicht alles hintereinander, sondern hat ein paar Jahre gedauert.
Genau,
ne?
Ja. Ich habe das so jedes Jahr eine Station gemacht ungefähr.
Als du das gemacht hast, da warst du so um die 40. Also nicht so mit Anfang 20, ja, wenn man so auf der Höhe seiner Physis ist, das gemacht. Ja, was hast du denn vorher gemacht?
Ich habe schon Sport gemacht, also auch Hochleistungssport in der Jugend, eben geschwommen im Schwimmverein in Paderborn. Also habe schon den entsprechenden Hintergrund, den man natürlich auch braucht für so ein Vorhaben. Also alle mentale Kraft ist natürlich gut und wichtig, aber man muss natürlich auch die Physis haben. Und die ist natürlich so mit 40, jetzt bin ich 53, geht das natürlich auch zurück. Ja, also Hochleistungssport immer gemacht, aber diese Leidenschaft fürs Meer gepaart halt mit dieser Herausforderung, das war so der Antrieb dann dafür. Mhm. Dann habe ich so Station für Station und das hat mich dann auch verändert. Also dieses war dann zum Schluss auch nicht nur diese Station zu schaffen, sondern halt auch sich dieses Einlassen aufs Meer mit den ganzen Herausforderungen. Das hat mich dann wirklich tief bewegt und ja auch in diese Rolle gebracht, in der ich dann heute sein darf.
Das sind alles Themen, über die wir gleich sprechen. Da hast du schon ganz, ganz viel aufgemacht. Was hast du denn da vorher dir für eine Vorbereitung angeeignet? Also wenn du gerade sagst, die Voraussetzungen, die man dafür braucht, um diese, muss man ja auch sagen, Grenzerfahrungen durchstehen zu können, die nötig sind, um diese 7 Meerengen zu durchschwimmen mit den extremen Strömungen, den Witterungsverhältnissen. Und natürlich der puren Strecke, das sind ja teilweise 40 Kilometer Schwimmen, die man da absolvieren muss. Was muss man da sich aneignen?
Ja gut, man kann sich diese Szenarien, die dann kommen, bei den einzelnen Herausforderungen, die sind ja auch völlig unterschiedlich geartet. Was auf jeden Fall Fakt ist, wenn man zum Beispiel von einer Hawaii-Insel zur anderen schwimmt, dann weiß man, das kann man ja auch nachlesen, okay, das Wasser wird relativ warm sein, weil man schwimmt ja immer nur in Badehose. Das gilt dann auch für Meerengen, wie zum Beispiel der North Channel zwischen Nordirland und Schottland, der auch im Hochsommer nur 13 Grad hat. Da muss man sich natürlich vorbereiten. Und wenn ich dann immer nur schön kuschelig warm da im Warmen rumschwimme oder mich bewege, ist das natürlich keine gute Vorbereitung. Also da muss man Kaltwassertraining machen. Ich habe mir dann diese berühmte Eistonne zu Hause dann ins Carport gestellt.
Und dich reingesetzt?
Immer reiner, im Winter bis zu 20 Minuten da teilweise bei 1-2 Grad.
Steigert man sich da langsam?
Ja, genau, man steigert sich da. Auch da musst du jetzt nicht irgendwie zu Wim Hof, den ich mittlerweile auch mal persönlich kennengelernt habe und der ja total in Ordnung ist, aber da musst du jetzt nicht einen von seinen 8 Büchern lesen und irgendwelche Kurse besuchen, sondern man muss es einfach machen. Ja? einfach machen, sich daran gewöhnen und das ist und bleibt dann auch einfach kalt.
Wer ist denn Wim Hof? Ist das ein Guru?
Ja, Wim Hof ist ein Niederländer und der ist, glaube ich, Physiotherapeut irgendwie gewesen oder immer noch, aber der hat so dieses Eisbaden praktisch ganz populär gemacht, hat auch Bücher darüber geschrieben, mehrere, da gibt so Kurse. Mittlerweile hat das schon so fast so ein bisschen Sektencharakter. Früher sind ja Leute so über glühende Kohlen gelaufen und da völlig ausgerastet und jetzt ist halt Eisbaden irgendwie hoch angesagt. Mhm. Und ja, also mal herzlich willkommen, wer da Wim Hof folgt und da so einen Kurs bucht, das ist auch eine gute Idee. Aber ich bin immer jemand da, ich brauche das immer alles nicht. Ich mache das einfach trotzdem.
Du machst ja diese ganzen Sachen auch begleitet von deiner Familie. Du bist dreifacher Familienvater. Haben deine Kinder sich das dann so angeguckt, ungläubig, wie der Papa da in die Eistonne gestiegen ist?
Oder? Ja, genau. Begleitet schon, aber das ist jetzt keiner mit nicht mir. Die machen diesen Wahnsinn dann nicht mit, was auch wirklich auch gut ist. Ja. Und die feiern auch nicht alles ab, was ich mache. Also das ist manchmal werde ich da auch schräg angeguckt und belächelt oder mit Entsetzen.
Ja.
Aber die Familie steht dahinter, auch halt eben, als ich dann mit diesem Eis, mit dieser Eistonne, habe ich mir dann einen Baum, mittlerweile gibt es ja professionelle Tonnen da mit Kühlsystem und sowas. Ich habe mir ganz normal im Baumarkt so eine Regenwassertonne gekauft, da und das Carport gestellt und dann im Winter, klar, hat man ja kältere Temperaturen, dann geht das Wasser, die Wassertemperatur auch entsprechend runter und dann da rein. Bis zu 20 Minuten dann halt bei 1-2 Grad da drin sitzen.
Das stelle ich mir schon abhärtend vor. Ja, jetzt muss man sich dich mal vorstellen. Also wir sind ja im Radio, ne? Du bist kein Profischwimmer, aber ein Leistungssportler. Man sieht dich jetzt nicht. Wenn man sich so einen Schwimmer vorstellt, so einen extrem männlichen Schwimmer, dann hat man so Michael Phelps oder Marc Spitz oder Michael Groß. Also diesen riesigen Oberkörpern, V-förmig, Muskelpakete, sowas hat man da vor sich. Kannst du dich mal kurz beschreiben?
Ja, also ganz so sehe ich nicht. Mittlerweile, na, muss ich auch sagen, ich habe schon 18 Kilo abgenommen. Ja,
das war jetzt ganz aktuell, ne?
Ja, ganz aktuell. Mhm. Also normalerweise sehe ich wirklich, in den letzten Jahren habe ich, wer jetzt mal googelt oder guckt oder vielleicht auch die ZDF-Serie gesehen hat, da sehe ich halt überhaupt nicht aus wie so ein super Sportler. Also ich packe mich auch gar nicht in diese Kategorie Supersportler. Natürlich ist das eine sportliche Herausforderung, aber die mentale Komponente ist weitaus höher. Ja, es ist tatsächlich so, dass wenn man in dem eben besagten North Channel schwimmt, bei solchen eiskalten Temperaturen über so viele Stunden in einer Badehose, weil diese Ocean 7 sind auch deswegen so schwierig, weil man sich halt Regeln unterwirft, ganz harte Regeln. Und eine dieser Regeln besagt, dass man halt keinen Neoprenanzug anziehen darf. Also gar nichts Isolierendes, außer halt eben eine Badehose.
Das hast du vorhin gesagt, also nur in Badehose?
Nur in Badehose, Schwimmbrille und eine Badekappe. Und das war's.
Das war's?
Das war's. Und keine Flossen, kein Neoprenanzug und dergleichen.
Darfst du irgendein Navigationsgerät benutzen, um dich zu orientieren?
Ja, du kannst natürlich eine Uhr aufsetzen, aber das bringt ja auch nichts.
Bringt nichts?
Nein.
Okay.
Kannst du irgendwie kannst du dann mit Vibrationsalarm, wenn dann alle halbe Stunde, weißt du ungefähr, okay, dann kommt das Boot in deine Nähe, man schwimmt ja auch nicht ganz alleine, man hat ja mal ein Begleitboot dabei, das reicht dir dann. Man darf sich aber auch in diesem Boot nie festhalten, das ist auch eine dieser Regeln. Man schwimmt dann praktisch, ja, alleine da vor sich hin und hat das Begleitboot, was die eben diese wichtige Navigation übernimmt.
Und das macht einen dann auch zum Extremschwimmer. Ist das so die Definition? Also gibt es überhaupt eine Definition? Wann ist man überhaupt Extremschwimmer?
Ja, das ist ein Begriff, den hat sich ein Deutscher ausgedacht, Extremschwimmer. Kanalschwimmer ist eigentlich so das Traditionelle, weil diese Regeln, von denen ich gerade gesprochen habe, die sind von 1875 und 1875 ist der erste Mensch durch den Ärmelkanal geschwommen. Mhm. Und das sind diese Kanalschwimmer, der halt Ärmelkanal davon abgeleitet.
Okay.
English Channel. Ja. Und dann hat sich ein Amerikaner, das war 1875, also das ist schon lange her, damals gab es noch gar keine Neoprenanzüge, deswegen diese Regeln. Mhm. Und ein Amerikaner hat sich dann eben diese Ocean 7 ausgedacht.
Mhm. Auch eine extreme Erfindung. Ich glaube, derjenige, der die sich ausgedacht hat, der hat gedacht, das schafft doch sowieso keiner.
Jetzt genau, ja, das ist echt lustig. Das hat er mir mal selber erzählt. Fand ich auch, da habe ich auch echt gelacht. Ja. Er hat sich was ausgedacht, von dem er ausgegangen ist, dass das nie einer schafft.
André, wenn man so viele Stunden im Meer schwimmt, wie du das machen musstest für deine Rekorde und wahrscheinlich auch beim Training, tagsüber und vor allem auch nachts, wie verändert sich da das Körpergefühl?
Ja, also das gelingt mir halt besser als vielen anderen Leuten. Ich bin halt extrem einlassend. Also ich kann mich dann auf das Meer einlassen. Und das darf man sich auch nicht so vorstellen, wie man das so als normaler Urlauber vom Strand aus erlebt. Das Meer draußen, also weit draußen, weg von den Küsten, ist also wirklich wild. Und die Wellen sind natürlich, die kommen halt von allen Seiten. Die platschen nicht so in regelmäßigen Abständen vorne rein, wie man das von der Küste, von so einem typischen Strand aus kennt, bei wie extremerem Wetter, ja, wenn mal höhere Wellen sind. Mhm. So, und das Schwimmen dann da draußen bei solchen extremen Bedingungen, und ich hatte oft extreme Bedingungen, weil man darf sich das dann so vorstellen, man ist dann ungefähr eine Woche vor Ort, in Japan zum Beispiel, wo auch eine Station dieser Ocean 7 ist. Und ich konnte mir das auch nicht aussuchen. Ich konnte mir auch nicht leisten, jetzt auf perfektes Wetter zu warten. Wenig Wind, wenig Wellen und so weiter. Weil ich war halt nur diese eine Woche da. Die habe ich mir dann oft freigeräumt vom Job. Also ganz normal bezahlten Urlaub genommen. Oftmals das kombiniert mit der Familie, Urlaub gemacht. Oder halt auch Familie zu Hause gelassen.
Also man muss sagen, du hast das alles neben dem Job früher hergemacht.
Alles neben dem Job gemacht. Alles natürlich auch selber bezahlt. Wie keine Sponsoren und dergleichen. Sondern bist du dann halt dort und dann geht da richtig die Post ab. Und dann läuft das irgendwie dann anders, als man sich das so vorgestellt hat. Und das hat dann auch nichts zu tun mit dem Schwimmen irgendwo im heimischen Freibad, Hallenbad, Badesee oder vorne an der Küste.
Ich glaube auch, also die meisten von uns kennen das nicht, dieses Gefühl, das du gerade beschreibst. Deshalb nimm uns doch mal mit, also zwei, wie geht das, dieses sich darauf einlassen? Heißt das auch fatalistisch zu sein und zu sagen, okay, Meer, mach mit mir, was du willst, weil ich kann eh nichts dagegen machen?
Genau, also wenn man dann anfängt, sich dann zu beschweren und zu beklagen über die Verhältnisse, die man ja selber gar nicht lenken kann und steuern kann, ja, und in diese Opferrolle, wie ich immer sage, geht, und dann fängt dann darum zu schimpfen, in dem Fall jetzt auf den Pazifik oder auf die Nordsee oder was auch immer, dann ist das natürlich immer, wie ich sage, eine Depressionsstrategie. Mhm. Da kannst du einfach nicht gewinnen. Das nimmt dich auch, diese Dunkelheit, nimmt dich auch irgendwann komplett ein. Deswegen tut man gut daran, und das ist auch etwas, was ich zum Beispiel in diesen Vorträgen vermittle, vor Firmen und dergleichen, weil es da viele Parallelen gibt mit unserem Leben. Wir sind ja auch alle Umständen ausgeliefert, die wir auch nicht selber kontrollieren. Und wie ich dann damit umgehe in der Situation, und daraus eben das Beste mache, mir fast schon gefalle dabei. Also ich bin dann teilweise bei 6-7 Meter hohen Wellen da richtig durchgeschaukelt worden und habe dann halt die Einstellung gefunden, fällt mir auch manchmal leichter, weniger leicht und manchmal geht es besser. Aber dann sagen, wow, guck mal, es ist nicht so, wie ich mir das vorgestellt habe, ist jetzt vielleicht auch günstig für mein Vorhaben, aber jetzt habe ich diese Bedingungen hier und jetzt mache ich einfach das Beste draus. Also ich feiere das auch richtig ab, dann in diesen Wellen da durch die Gegend geschmissen zu werden. Das ist einfach auch ein tolles Gefühl, diese Macht vom Meer dann so direkt zu spüren.
Mhm. Angst? Spielt das eine Rolle? Oder
Angst hat dann bei mir zumindest keinen Raum gefunden. Mhm. Also man hat großen Respekt immer, das ist keine Frage. Es ist auch unheimlich, gerade in der Nacht, gerade bei solchen Bedingungen, wenn man das Begleitboot teilweise dann gar nicht sieht, ja. Auch den Kajakfahrer, den man vielleicht dann dabei hat, auch nicht sieht, weil der halt irgendwie, wenn man sich das vorstellt, 6-7 Meter hohe Wellen, dann ist der oben und du bist unten, du siehst ihn halt auch gar nicht. Dann noch in der Nacht, da siehst du halt doppelt nichts. 2,000-3,000 Meter Wassertiefe, das ist schon unheimlich.
Wir gehen gleich mal durch diese 7 Meerengen, die du durchschwommen hast. Aber eine Frage mal, als du den Kaiwi-Kanal durchschwommen hast, da bist du ja in voller Dunkelheit gestartet. Das geht ja häufig mal um 4 Uhr morgens oder so auch los. Und
ja, genau, so oder sogar um Mitternacht.
Das fängt dann mitten in der Nacht an und da schlagen dann so riesige Wellen. Ich habe da Bilder gesehen, das war beängstigend. Also riesige Wellen schlagen da auf. Was muss man denn da denken? Also jeder andere würde sagen, komm, ich gehe wieder ins Hotel. Morgen gibt's Frühstück, warme Bettdecke und fertig. Und du springst da einfach rein ins Wasser. Also was muss man sich da einflüstern, um sich einzufetten und dann reinzuspringen?
Ja, aber das ist ja das Meer. Das Meer ist ja eben nicht das, was wir uns immer gerne vorstellen. Weiße Sandstrände, wie wir es so als Urlaubs-Postkarten-Idylle kennen. Das Meer ist ja total wild und ungezähmt. Und das ist ja auch gut so. Und wenn man dann da rausgeht, dann tut man einfach gut daran, auch seine Stellung als Mensch, dass man eben dort gar nichts zu melden hat. Ja, auch zu akzeptieren und anzunehmen und halt auch nur sich auf das zu konzentrieren, was man selber einbringen kann. Und das ist in dem Fall einfach einen Arm vor den anderen zu setzen und irgendwie zu schwimmen, natürlich auf die Atmung aufzupassen. Aber du kannst halt nicht eben diesen Rhythmus aufbauen, Dreierzug, Fünferzug. Ich werde dann oft gefragt, ja, wie schwimmst du denn von der Technik her und so weiter. Man muss natürlich die Technik, auch das Atmen, eigentlich jeden Atemzug dann anpassen an das Meer, was natürlich in einer fortwährenden Bewegung ist. Das hört ja auch nicht auf.
Warum fettet man sich da eigentlich ein?
Also man fettet sich ein mit handelsüblicher Vaseline.
Aber warum? Warum?
Ja, gegen die Reibung. Man macht da so 30, 40, 50.000 Armzüge. Und dann würde man in Verbindung mit dem Salzwasser, wenn die Haut dann so aneinander reibt, sich wirklich komplett wund reiben.
Also man wird doch wie so ein Torpedo praktisch angerieben. Hat das irgendwie auch was Fischähnliches, so vom Gefühl?
Ja, ich bin jemand, der übertreibt das nicht. Ich habe das auch alles ausprobiert. Es gibt auch, man kennt ja vielleicht diese Bilder von den Kanalschwimmern, die dann so weiß wie so ein Geist dann aussehen. Die haben dann dieses Lanolin, das ist so ein Wollwachs. Mhm. Ganz ekelhaft, das klebt auch ganz doll. Das ist alles Quatsch. Also ich, bisschen Vaseline drauf und dann, das egal mit was man sich einschmiert, das hilft nicht gegen die Kälte, das hilft auch nicht gegen die Quallen. Quallen sind ja auch so ein Thema, da kriegst du halt auch richtig die Hucke voll. Da muss man sich einfach drauf einstellen und das gehört dazu.
Bevor wir zu den Grenzerfahrungen kommen, müssen wir noch mal so ein paar ganz praktische Fragen klären, André. Einfetten haben wir geklärt, warum fettet er sich ein, wenn er da durch die Meerengen schwimmt? Stichwort Vorbereitung. Also, dass du sowas nicht alleine machen kannst. Es gibt Regeln, an die du dich halten musstest bei den Oceans 7. Aber dass du es nicht alleine machst, ist auch klar. Du hast ein ganzes Team um dich rum. Ne? Also alleine wärst du wahrscheinlich völlig verloren.
Genau, man hat ein Team um sich herum, das aber immer lokal ist. Also die meisten Leute zumindest. Man hat ja diese Begleitboote, werden ja von Leuten gesteuert. Meistens Fischer, die sich in den Gewässern dort extrem gut auskennen und die halt eben vor Ort leben. Also die triffst du dann auch erst, wenn man dort vor Ort ist. Mhm. Halt eben für dieses Unterfangen. Und dann ist man natürlich für nach 10, 12, 20 Stunden ist man halt wie so eine Familie, also ganz eng zusammengeschweißt. Ja, da vertraut man sich auch komplett blind. Mhm. Also ich kann ja die Navigation, du hast mich ja vorhin gefragt, hast du eine Uhr dabei? Ja, also ich kann natürlich da draußen überhaupt nichts. Außer schwimmen kann ich natürlich nichts einbringen. Ja, ja. Also ich kenne mich dort überhaupt nicht aus. Und man wird ja teilweise so extrem abgetrieben, dass man, also um mal so beim Klassiker zu bleiben, Ärmelkanal, 33 Kilometer Luftlinie, man schwimmt aber rund 46 Kilometer. Also man wird ja auch extrem stark abgetrieben vom Nordatlantik rein in die Nordsee nach 6 Stunden, wenn die Tide wieder dreht, wieder zurück. Mhm. Also man schwimmt auch nicht die gerade Strecke.
Wie findet man da eigentlich den Weg? Also ich habe mal so historisch hatten die früher so Einmachgläser mit einer Karte drin. Genau. Haben sich da orientiert. Das ist ja heute nicht mehr.
Ja, das ist Otto Kemmerich, genau. Der war ganz hart. Damals in der Nordsee ist da so Strecken geschwommen zwischen den nordfriesischen Inseln. Das, was ich auch gemacht habe letztes Jahr, diese Wattenmeer-Odyssee, auch mit meinem Team, mit meinen Begleitern. Das hat Otto damals alleine gemacht. Und der hatte tatsächlich so ein Marmeladenglas dabei mit einer Seekarte und einem Kompass. Und dann ist der da alleine in der Nordsee.
Ja, und du? Hast du eine Navi-Uhr? Also, ich meine,
nein, ich habe dieses Boot.
Das Boot macht für dich die Orientierung.
Ja, das Boot macht die Navigation.
Also, du hast dann nicht so ein
Ding und guckst.
Das okay, Boot das macht die Navigation. Gibt noch mehr Fragen. Friederike Schlögel zum Beispiel, die möchte wissen, wie sieht denn die Nahrungsaufnahme, Kalorienzufuhr während so einer Schwimmtour aus?
Genau, da muss man auch trainieren. Ich habe da auch sehr viel rumexperimentiert. Man muss ja versuchen, so viele Kilokalorien wie möglich aufzunehmen. Meistens ist das Flüssignahrung. Und man muss im Vorfeld gucken, dass man diese Flüssignahrung auch verstoffwechseln kann unter eben diesen, ja, teilweise wirklich extremen Bedingungen. Also wir reden jetzt von hohen Wellen. Man wird da richtig durchgeschaukelt. Und das ist auch nicht jedermanns Sache. Also man muss natürlich versuchen, die Nahrung auch bei sich zu behalten. Einige Leute müssen wirklich aufgeben, weil die seekrank werden. Mhm. Und dann ist das natürlich ganz schlecht.
Ja. Ich glaube, wir müssen das mit den Oceans 7 durchgehen. Das machen wir jetzt gleich in der 9. Stunde. Bleiben wir mal kurz bei der Vorbereitung. Also wie bereitest du dich denn auf so ein Extremereignis vor? Also gibt es ja wahrscheinlich 2 Schienen. Das eine ist die Physis, das andere ist aber der Kopf. Was braucht man denn für einen Kopf, um sich da A, drauf einzulassen? Das haben wir vorhin schon gesagt. Ja, und das andere natürlich, um es auch durchzustehen. Ist es gut, wenn der Kopf leer ist?
Nein. Also das... Aber es ist gut, wenn der Kopf halt am Ort ist. Also wenn ich dann jetzt bei der nächsten Herausforderung auf den Seychellen, da schwimmt man natürlich auch nicht alleine rum in der Nacht. Da gibt es halt auch der eine oder andere Hai, der da unterwegs ist. Und dafür bin ich auch bekannt, international mittlerweile, aber gar nicht, um anderen Leuten irgendwie was zu beweisen oder zu beeindrucken, sondern das gehört einfach für mich dazu, zu der Vorbereitung, auch zu dem Einlassen, in dem Fall auf diese Schwimmstrecke, dass man sich natürlich auch mal aktiv mit Haien auseinandersetzt. Deswegen war ich ja zum Beispiel auch auf Fidschi und hatte da die Gelegenheit, mit Bullenhaien zu schwimmen.
Die als extrem gefährlich gelten.
Ja, die haben jetzt echt nicht so den besten Ruf, muss man auch wirklich sagen. Aber ich bin gut mit denen ausgekommen. Ja, also
hast du dich gut verstanden mit denen? Wie man sieht, bist du ja auch noch da. Sie haben dich also leben lassen. Hast du ja, einen, aber hast das ist mal einem begegnet? Also auf ja, deiner
Schwimmtour? Ja, ja, das kann man in der ZDF-Serie auch sehen. Da waren, ich weiß gar nicht, 12, 13 Bullenhaie da, sind da unter mir rumgeschwommen und teilweise auch neben mir. Das sind natürlich ganz schöne, eindrucksvolle Erscheinungen. Mhm. Und da hast du auch kein Netz und keinen doppelten Boden und keinen Haikäfig, dann schwimmst du da wirklich rum. Und aber ich, es ist immer toll, wie offen die Tiere sind. Also das ist einfach nicht so, wie wir uns das immer vorstellen, dass man da gleich irgendwie angegriffen wird oder angefeindet wird. Es ist irgendwie immer, es sind auch wie tolle Begegnungen, die man hat.
SWR1-Leute mit Extremschwimmer André Wirsig, über den es auch eine Dokumentation gibt, dreiteilig. Da kann man sich das alles mal anschauen. Im ZDF gibt es das zum Beispiel zu sehen oder auch in der ARD-Mediathek. Du hast die 7 gefährlichsten Meerengen der Welt, die Ocean 7, da müssen wir jetzt endlich gleich mal drüber sprechen, was das alles ist, durchschwommen. Aber auch als erster Mensch von Festland nach Helgoland geschwommen und von etwas über einem Jahr, das hast du vorhin erwähnt, die sogenannte Wattenmeer-Odyssee. Also Wattenmeer-Odyssee und vom Festland nach Helgoland klingt jetzt weniger sexy als Ocean 7. Ich sag mal Ocean 11, ja, passiert ja wahrscheinlich auch manchmal. Was waren da jetzt prägender?
Ja, also nach Helgoland schwimmen, also das ist schon...
Das ist spektakulärer als
es klingt. Wer mal nach Helgoland gefahren ist mit der Fähre, der weiß, das ist schon ein echtes Abenteuer, weil die Nordsee ist auch wirklich so ein richtig wildes Ding. Also die Nordsee, das sage ich auch nicht, um jetzt als extra hart rüberzukommen, sondern die Nordsee ist einfach auch eines wirklich der gefährlichsten Seegebiete der Welt.
Warum?
Weil die einfach so unberechenbar ist, weil ja durch die geringe Wassertiefe, Deutsche Bucht gerade, Durchschnittstiefe nur 16 Meter, extrem anfällig für Wind und Welle. Und natürlich diese Wahnsinnsströmung bedingt halt durch das Wattenmeer, weil es halt so flach ist. Ja. Und da geht einfach richtig die Post ab. Also es ist einfach. Und dann natürlich diese Temperatur. Es ist auch ziemlich frisch da draußen. Man hat jetzt nicht irgendwelche Herausforderungen mit Haien oder so. Die haben wir ja leider Gottes, die gab es früher auch mal zu Tausenden. Den Heringshai zum Beispiel in der Nordsee. Galt als ausgestorben, ist jetzt toi 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 wiederentdeckt worden in Frankreich, im Atlantik dort. Aber die Nordsee ist einfach mein Lieblingsmeer hier zu Hause. Und deswegen mache ich auch diese Aktion.
Apropos Haie, also Meinrad aus Ramersweiler hat uns geschrieben, er steht auch nicht so auf Essen, das mit Vaseline eingeschmiert ist. Also da kann er die Haie verstehen, darüber haben wir ja vorhin gesprochen. Du hattest mal mit Quallen zu tun auch, ne? Also das war sehr prägend. Die sogenannte portugiesische Galeere hat dich erwischt. Was ist eine portugiesische Galeere? Was ist das?
Ja, das ist keine Qualle, das ist so ein Nesseltier, das ist eine Staatsqualle.
Aua.
Und sehen zwar fantastisch aus. Also die haben so ein kleines Segel oben und die sind so pink und blau und sind also wirklich, aber diese kann man weder bei Tag noch bei Nacht wirklich ausmachen. Die treiben mit diesem kleinen Segel so auf der Oberfläche und haben bis zu 10 Meter lange Nesseln und sind äußerst schmerzvoll und auch wirklich gefährlich für Menschen. Also man kann daraus beim Kontakt zu dieser Qualle auch durchaus wirklich tödlich verunfallen. Und ich habe schon häufiger diese Quallen irgendwie abbekommen und kann nur sagen, das wünsche ich wirklich niemandem.
Was ist dir da passiert?
Ja, das ist, der Schmerz ist wirklich abnormal. Also die Leute, die dort wirklich verunfallen dabei, sterben ja nicht an dem Gift, sondern die sterben daran, dass sie ohnmächtig werden von diesem Schmerz und dann ertrinken oder halt so in Panik geraten. Weil es ist wirklich fast lähmend. Also das ist Gift.
Kann man da überhaupt noch, also das ist ja wahrscheinlich irgendwann mitten auf der Strecke passiert.
Ja, ja, und dann auch in der Nacht, das ist dann natürlich doppelt.
Bei welcher der Ocean?
Auf Hawaii zum Beispiel, Hawaii, ja. Und man hat aber mittlerweile auch portugiesische Galeeren auch tatsächlich im Mittelmeer. Die werden einfach immer mehr. Und man hat teilweise auf den Kanaren, im Atlantik hat man teilweise so viele portugiesische Galeeren, dass man gar nicht mehr ins Wasser gehen kann.
Also die vermehren sich auch. Du warst auch mal über einen Buckelwal unterwegs, ne? So direkt drüber. Der hätte dich ja mit einem Flossenschlag eins jenseits befördern können, wenn er nicht richtig hingeguckt hätte.
Genau, man trifft natürlich, man ist ja halt auch interessant für die Tiere, die dort leben. Hat eben Haie angefangen darüber gesprochen, aber halt auch natürlich auch Wale, Robben und dergleichen. Weil da draußen auf dem offenen Ozean passiert ja auch nicht so viel, gerade in der Nacht. Als Wal zum Beispiel hat man ja nachts, irgendwie ist man auch unterwegs und ist natürlich auch neugierig. Und dann kommt man vorbei und guckt sich das an. Und weil man als Wal, genauso wie als Hai, auch nachts nicht so gut sehen kann, muss man halt nah ran.
Du redest da so abgeklärt drüber. Hast du dir denn nicht vor Angst in die Hosen gemacht?
Ja, das ist dann in der Situation selber dann so verrückt wirklich, dass man irgendwie gar nicht, diese Angst hat man in dem Moment gar nicht. Es ist Respekt natürlich immer, aber es ist halt auch faszinierend und auch fast so eine ruhige und eine friedliche Begegnung. Aber es ist natürlich echt speziell. Also so ein Wal, okay, jetzt wissen wir alle, Wale sind irgendwie Menschen gegenüber wirklich wohlgesonnen. Aber wenn man da so einen riesen Buckelwal unter sich hat, mitten in der Nacht, das ist schon echt speziell, ja. Der kann ja auch mit einem machen, was er will.
Jetzt müssen wir wirklich mal kurz schnell Durchgang machen. Diese Ocean 7, also Ärmelkanal, das hatten wir schon durchgesprochen. Ärmelkanal, klar, zwischen Frankreich und Großbritannien. Das war dein erster Ritt, ne?
Oder? Genau, das ist so der Klassiker. Ja. Ärmelkanal, ja, damit bin ich angefangen. Da wusste ich auch noch gar nichts von diesen Ocean 7. Das kam dann erst danach. Hawaii hatten wir vorhin drüber gesprochen.
Hawaii war was?
Hawaii, Kaiwi Channel.
Kaiwi Channel, genau. Zwischen den krassen Wellen.
Genau, Oahu und Molokai zwischen zwei Hawaii-Inseln, also ganz weit draußen im Pazifik.
Ja.
Also toll natürlich, Wahnsinnskulisse.
Eigentlich haben wir auch schon über den North Channel gesprochen, den zwischen Channel, Irland, ja, genau, und Schottland mit den 13 Grad Wassertemperatur.
Richtig.
Ziemlich weit auch, ne? 52 Kilometer.
Nein. Bin ich geschwommen, glaube ich, an dem Tag, aber 34 Kilometer Luftlinie hat er.
Aber die Luftlinie schwimmt man ja eigentlich nie, oder?
Selten, ja. Also wenn man einen guten Tag erwischt und natürlich echt Glück hat und Strömungen, Wetter passen, dann kann man natürlich solche Dinger hinlegen. Ja.
Was vielen sicherlich auch noch was sagt, ist die Meerenge von Gibraltar. Die bist du auch durchgeschwommen.
Ja, genau. Das ist aber
auch ein Klassiker, ne?
Klassiker, aber ist natürlich innerhalb der Ocean 7 dann eher so eine Sonntagnachmittagsveranstaltung. Also das ist dann so mit Abstand das Leichteste. Man hat auch Strömungen da, keine Frage, aber das ist natürlich dann mit diesen...
Jetzt bist du aber ein bisschen Angeber.
Nein. Das, um Himmels Willen, also wenn jetzt jemand sagt, boah, hier, das will ich mal machen, dann man muss natürlich aufpassen, trotzdem großer Respekt und dergleichen. Auch das, auch ich habe da echt gefightet. Also ich habe da auch irgendwie gezweifelt an mir und war kurz vorm Aufgeben und so weiter. Das war ja die letzte Etappe, die ich gemacht habe. Aber natürlich ist das im Verhältnis zu den anderen, Japan zum Beispiel, Tsugaru-Straße,
genau,
absoluter Wahnsinn. Ja, also wirklich. Dann Neuseeland, Cook Strait, einer der stürmischsten Meerengen der Welt, zwischen der Nord- und der Südinsel von Neuseeland. Santa Catalina ist so relativ einfach innerhalb der Ocean 7 auch, weil man halt konstante Bedingungen hat.
Wo ist das?
Santa Catalina ist eine von diesen Kanalinseln, die vor Kalifornien liegen. Santa Barbara kennt man vielleicht. Und, ja. Und man schwimmt von dieser Insel Santa Catalina zum Mainland, also zum Festland, in dem Fall ja Höhe von Los Angeles. Das sind auch so rund 34 Kilometer.
Und da sagst du, es gehört eher zu den einfacheren?
Genau, also,
sofern es da einfach überhaupt gibt.
Weil man konstante Strömungen hat, die einen das auch begünstigen. Und auch die Bedingungen sind relativ stabil.
Also vom Festland nach Helgoland zu schwimmen ist krass.
Vom Festland nach Helgoland zu schwimmen ist eine komplett andere Hausnummer, weil man da auch, das war ja auch so ein Pionierprojekt, das hat vorher noch keiner gemacht. Man hat keine Erfahrungswerte, man braucht ein extrem gutes Team, was ich ja toi mittlerweile habe, an Leuten, die sich mit dem Wetter und gerade auch mit dem Seegebiet extrem gut auskennen. Und Nordsee ist einfach, ja, haben wir gerade gesagt, ist einfach so eine Liga für sich.
Es gab einen Rekordversuch auf den Seychellen, den du allerdings mal abbrechen musstest. Das war, glaube ich, eine krasse Erfahrung. Da wolltest du von der Hauptinsel Mahé zum Island Ladique schwimmen. Willst du das nochmal, weil du gerade ja gesagt hast, 18 Kilo abgenommen. Wie sehr hat dich das angefochten, dass du da nicht durchschwimmen konntest?
Ja, das kann man mir jetzt glauben oder nicht. Ich habe da jetzt keine Rechnung offen oder... aber es ist einfach, ich mache diese Schwimmen wie zum Beispiel auf den Seychellen auch als im Rahmen einer Botschafterrolle für die Ozeane. Und da kann man jetzt darüber denken, wie man will. Aber es ist einfach ein Fakt, dass gerade an solchen Inselstaaten die Leute eigentlich genau die sind, die sich oftmals am weitesten entfernt haben. Also diese Entfremdung zum Meer, also dass man in Resonanz tritt mit dem Ökosystem Ozean, ist dort irgendwie, ja, ganz bedauerlicherweise fast weg. Kaum jemand kann schwimmen. Das Meer wird so als selbstverständlich hingenommen. Es gibt wie immer überall Leute, toi zum Glück, die erkannt haben, dass wir einfach hin müssen zu mehr Nachhaltigkeit im Umgang mit den Meeren. Und das versuche ich ja genau über diese Aktion den Leuten vor Ort, die einfach auch keine Plattform oftmals haben, ja, die tolle Projekte machen, junge Leute, Forscher und ja, denen halt über so eine Aktion so ein bisschen Rückenwind zu geben und auch diese Plattform.
Du nutzt diese Aktion ja mittlerweile, weil du auch etwas gemacht hast. Ich meine, es braucht eine Menge Mut, ja, um diese ganzen Aktionen überhaupt durchzuführen. Inzwischen benutzt du die ja für deine Botschaftertätigkeit, um auch Aufmerksamkeit zu erregen, machst es auch. Trotzdem, was hast du deinem Körper da alles abverlangt in den Jahren? Weil es gab ja auch mal einen Moment, da musstest du dann auch mal kürzer treten, weil dein Körper gesagt hat, es reicht.
Ja, genau. Also ja, ich habe Ocean 7 alle im ersten Anlauf geschafft. Ist richtig unter den verrücktesten Bedingungen, weil ich einfach auch keine Kohle hatte, da nochmal hinzufahren. Das war so ein bisschen aus der Not
was
heraus.
Was kostet denn so eine Expedition?
Wenn du das ist schon aus eigener. Das ist schon ganz schön preisintensiv, ja. Also dann muss man erstmal dahin reisen. Also wenn wir jetzt mal so Neuseeland nehmen, ja, das ist jetzt auch nicht gerade um die Ecke, ne? So dahin fahren. Dann weiß man ja auch gar nicht, ob man überhaupt starten kann, also wie das Wetter dann so ist. Und dann hat man natürlich das Begleitboot, was irgendwie mehrere tausend Euro kostet, was man chartert, teilweise noch mit einer Crew. Dann hat man eben jemanden dabei, immer einen Offiziellen, der aufpasst, dass diese Regeln eingehalten werden. Also das ist schon ein ziemlich teures Unterfangen. Man kann so jeden Kanal eigentlich so mit 5.000 bis 8.000 oder 10.000 Euro kalkulieren. Da kommt schon was zusammen.
Also 70.000 für die?
Ja, und wenn man Trainingslager und dergleichen noch mehr und so weiter, dann ist man schon auch über 100.000.
Jenseits der 100. André, was bist du so für ein, also man wird ja dann immer bewundert. Ja? Man steht dann im Lichte und diese Leistungen werden dann so rausgestellt und so weiter. Da bekommt man so viel Aufmerksamkeit. Aber dafür sind ja auch Entbehrungen notwendig. Und da gibt es ja auch Leute, die drumherum stehen und, sag ich mal, die Schattenseiten erleben, da auch im Schatten stehen. Was hast du denn dafür auch mal so geben müssen und auch verloren vielleicht?
Ja, erstmal mit der Aufmerksamkeit, das ist natürlich, freue ich mich auch drüber. Also gerade über positive Aufmerksamkeit, wenn Leute sich tatsächlich dafür interessieren, ich diesen Perspektivwechsel vermitteln darf und die Leute auch was dafür für sich halt rausziehen. Das ist natürlich schön. Ich muss aber auch sagen, dass am Anfang sich da überhaupt niemand für interessiert hat. Ja, also.
Bevor man die Rekorde aufstellt.
Wenn da einer da rumschwimmt, stundenlang im Meer, dann auch nachts und mit irgendwelchen Haien da zwischen zwei Hawaiinseln und so weiter, das findet auch nicht jeder toll. Ja. Und auch meine Familie oder auch meine Freunde, die finden auch nicht alles. Also ich kriege jetzt nicht dauernd irgendwie Applaus. Also so darf man sich das auch nicht vorstellen. Zumal wir zu Hause das jetzt auch nicht so krass abfeiern. Also ich bin nach wie vor immer noch ein ganz normaler Mensch. Und das ist natürlich toll, wenn man da Rekorde und so weiter, aber so, man darf das auch jetzt nicht irgendwie überbewerten.
Du hattest einen hochdotierten Job früher als in der IT-Branche, warst da auch weit oben in der Hierarchie angesiedelt, hast Mitarbeiter gehabt, also einen krassen Job, das alles nebenher. So, jetzt haben wir von deiner Frau und von deinen drei Kindern gesprochen. Gerade in der Zeit, als du noch als Verrückter deklariert wurdest, der da rumschwamm, ja, was mussten die denn da alles geben und aushalten? Ganz zu schweigen von den 140.000 Euro, die du anstatt in die Familienkasse in diese Projekte reingepumpt hast.
Ja, es ist natürlich so, dass erstmal ist das tatsächlich auch mein größter Erfolg. Ja, also zum Beispiel, dass meine Frau immer noch da ist. Also wir sind jetzt fast 25 Jahre verheiratet.
Damit ist die Frage von Rüdiger Kleinau beantwortet, der gesagt hat, er kann die Sendung nur in der Mediathek nachhören, aber er hätte jetzt schon mal eine Frage, ob denn die Ehe gehalten hat.
Ja, ja, aber wir hatten auch wirklich harte Zeiten. Ja. Wenn ich vor jungen Leuten sprechen darf, ich mache auch Vorträge an Schulen, an Universitäten und so weiter, den versuche ich dann immer mitzugeben, dass wenn die dann ins Berufsleben einsteigen, und wenn man sich für so einen Job engagiert und mit Herzblut und mit Leidenschaft dabei ist und nicht um 16.30 Uhr jetzt irgendwie den Stift fallen lässt und dann halt eine Familie hat, für die man auch Verantwortung hat und so weiter, dann kann man natürlich jetzt nicht mehr zur besten Zeit irgendwie trainieren. Ja, aber man kann trotzdem noch seine Leidenschaft neben einer Familie und neben einer Ehe, ja, die immer Kompromisse auch bedeutet, von beiden Seiten ausleben. Aber halt eben, da muss man sich halt auch zeitliche Räume suchen, da muss man halt mal morgens eher aufstehen, abends mal später ins Bett gehen und so weiter. Ja, und dann haben auch alle was davon. Wichtig ist ja, dass man, wenn man auf der Arbeit ist, sich auch voll auf die Arbeit konzentriert und nicht mit Gedanken wieder irgendwo anders rum abschweift. Wenn man zu Hause ist mit den Kindern, dass die wollen ja auch Aufmerksamkeit, dass man auch nicht dann da im Handy rumdaddelt, sondern dass man dann wirklich da ist, ja, und mit den Kindern, mit seiner Frau auch mal so Quality Time, dass man sich auch wirklich interessiert für das, was die tun, ja, auf die eingeht.
Und kannst du das?
Das fällt mir nicht besonders schwer, ja. Das kann ich gut.
War das immer so oder warst du auch mal ein Egoist?
Ich bin dann teilweise, habe ich mich auch verloren, sage ich auch ganz offen, und das war auch die Zeit, wo wir halt auch eine harte Prüfung hatten, wenn man dann so etwas macht und von so einer Mission kommt oder vom Training kommt, da kann man natürlich auch mit kaum jemandem drüber sprechen. Das ist ja auch etwas, wenn man dann da die halbe Nacht durchgeschwommen ist, da im Freibad oder im Hallenbad, und dann nach Hause kommt und oder man kommt von so einem Schwimmen wie in Japan dann zurück, ja, und ist da fast verunfallt und dann ist zu Hause irgendwie der Geschirrspüler, hat ein Problem. Das tut einem dann, es ist dann schwierig, sich dann wieder in diese andere Welt wieder hineinzufinden. Ja.
Was mich manchmal umtreibt, ist bei dir, ich meine, bei sowas kann man ja auch mal umkommen, ne? Und ich meine, was mussten denn deine Familie da zum Beispiel auch für Ängste ausstehen? Wahrscheinlich mehr als du selber, ne?
Ja, das ist natürlich auch etwas, womit wir als Familie, gerade auch meine Frau, häufig konfrontiert werden, dass die Leute natürlich auch so mit Misstrauen, also ein bisschen unverständlich dann auf das blicken, was ich dann so tue und eben nicht mit mir direkt darüber sprechen, sondern halt eben dann über meine Frau dann halt gehen und sagen, ja, was macht er denn, warum macht er denn das, warum setzt er sich denn solchen Gefahren aus? Aber da sind wir immer sehr gut mit umgegangen, auch ganz offen.
Ja.
Weil wir hatten ja gerade diese Verkehrsmeldung, ich meine, das kann ja jedem von uns ereilen.
Falschfahrer meinst du jetzt?
Ja, genau, zum Beispiel. Also einfach mal ein bisschen mehr Bewusstsein dafür, dass wir hier alle irgendwie sowieso nur endlich Zeit zur Verfügung haben.
Ja.
Und dass jederzeit was passieren kann und so auch das Haus verlassen, im Guten halt eben, ja. Das sollte ja jeder eigentlich mitnehmen, auch wenn er jetzt nicht irgendwie da rumschwimmt im Ozean.
Verbinden einen denn solche Grenzerfahrungen auf der anderen Seite auch wieder mit der Familie, die auch so viel Entbehrungen, also weiß man da vielleicht auch mehr zu schätzen, was man hat?
Ja, also das kann ich ganz klar so beantworten. Also das Bewusstsein ist einfach viel, viel offener, viel geschärfter, viel, viel tiefer. Ja, auch diese Demut. Ich nehme immer riesig viel Demut mit, wenn ich da wieder rauskomme. Ja? Und viele Dinge, dieses Anspruchsdenken, was wir ja oft, ja, ich mache mich auch nicht frei davon, aber wir gerade als Menschen, gerade auch jetzt in dieser Zeit, auch in dieser politischen Situation, in der wir gerade stecken, in diesen ganzen Krisen, dieses Anspruchsdenken, was, wie ich finde, in vielerlei Hinsicht vollkommen überzogen ist, davon ein Stück weit runterzukommen. Das ist, und die Dinge, die wirklich wichtig sind, die wir auch wirklich mit beeinflussen können, die anzupacken, das ist wichtiger denn je.
Gibt's denn auch in deiner Tätigkeit sowas wie einen höheren Sinn? Also immer neue Grenzen auszuloten, immer neue Kicks, immer neue, das ist ja manchmal, könnte man ja fast schon sagen, das sind ja jetzt mal so eher so niedrigere Beweggründe, immer den neuen Erfolg zu suchen. Gibt's da so einen höheren Sinn, den du auch irgendwo gesehen hast, warum, der dich auch motiviert hat, immer wieder reinzuspringen ins Wasser?
Ja, das ist auch das Führende. Was mich mittlerweile antreibt, diese Missionen zu machen. Also ich bin selber mit mir komplett im Reinen. Ich muss keinen neuen Rekord aufstellen. Aber die Leute mitzunehmen, und das geht natürlich leider auch immer nur über solche extremen Dinger. Ja. Weil nur dann sind die Leute, wenn die dann vollkommen schockiert sind, dann kann man in diese Schockstarre, kann man dann in die reinsprechen. Ja? Und denen halt auch mal aufzeigen, was es noch für andere Sachen gibt, die vielleicht auch wichtig sind. Was sie selber auch. Ja, die brauchen immer so ein bisschen Anschub und so ein paar Impulse, dass sie auch selber aus ihrer Lethargie, will ich gar nicht sagen, um Gottes Willen, aber dass man so ein bisschen in das Tun wiederkommt, in diese Macherrolle.
André, du hast etwas Mutiges getan, nämlich deinen hochdotierten Job, der dich auch absichert, gekündigt, um dich jetzt als unter anderem UN-Botschafter der Ozeandekade für die Meere, aber auch als Meeresbotschafter der Deutschen Meeresstiftung für die Meere einzusetzen. Gab es da während deiner Abenteuerzeit, sage ich jetzt mal, als du die Schwimmabenteuer gemacht hast, gab es da so ein Erweckungserlebnis, was dich dazu gebracht hat, das zu tun?
Ja, das war natürlich eine Reise. Ja, also eine Transformation auch dahin. Klar war mir das Meer immer wichtig und habe ich auch wie die meisten Zuhörerinnen und Zuhörer ja draußen auch, ja, wir lieben das Meer, deswegen fahren wir dahin, wir verbinden natürlich mit dem Meer diese Sehnsucht und dieses tolle Gefühl und so weiter. Das ist ja diese Freiheit, ja, das ist irgendwie, das ist halt keine Frage, aber durch diese Erlebnisse dann da draußen zu sein, so verletzlich, wie man dann halt eben ist in seiner Badehose und die Dinger. Und das hat mir natürlich geholfen, dass ich dann halt so einlassen bin und halt auch so offen von den Gedanken her. Dann habe ich natürlich genau die Dinge erlebt, die ja auch, wo die Tiere mit konfrontiert sind eins zu eins. Also Vermüllung. Klar, am Strand, wer jetzt am Strand spazieren geht, findet natürlich dort, es ist ja leider Gottes überall so, ja, irgendwelche Plastikmüll. Aber da draußen schwimmt natürlich auch Plastikmüll rum.
Was hast du da erlebt?
Ja, ich bin da mitten in der Nacht schon irgendwie gegen eine Europalette geschwommen und irgendwie in so eine Plastikplane rein. Ich bin aber auch nachts an irgendwelchen Bohrinseln vorbeigeschwommen. Ich habe da diese ganzen Geräusche irgendwie mitbekommen, die eben nicht dahin gehören, ja. Überfischung, dieses Ganze, was wir vorhin auch kurz angesprochen haben, das mit den Quallen, dass es immer mehr wird, das geht natürlich auch zurück auf diese massive industrielle Überfischung, die wir in den Weltmeeren haben. Ja, wir haben ja mittlerweile mehr Plastik in Tonnen, in Millionen Tonnen als Fisch. da draußen. Also das ist einfach so schrecklich, wie man so ein Organismus, und das die Meere, der Ozean ist ja ein Organismus, von dem wir auch abhängig sind als Menschen, nur mal nebenher, aber wie man so ein Organismus, der seit Jahrmilliarden existiert, in so kurzer Zeit, weil Plastik gibt es ja überhaupt erst seit irgendwie 100, 110, 120 Jahren, wie man in so kurzer Zeit so einen Organismus so negativ beeinflussen kann, wie wir das getan haben. Hm.
Wie sieht denn das aus da draußen, wenn man da rumschwimmt, wenn man da im Meer schwimmt, diese Verschmutzung, wie macht die sich da sichtbar? Also schwimmst du da an schwimmenden Plastikteilchen vorbei, an Müll? Ist das so? Welche dunklen Geheimnisse gibt es denn da draußen von Müllabladungen und solchen Dingen, von denen wir vielleicht gar nichts wissen?
Also ich habe ja mittlerweile, ich sehe das auch als wirklich tolles Privileg an, eben halt dieses Privileg, teilweise an den abgelegensten Orten der Welt sein zu dürfen für meine Dokumentation und so weiter, für meine Botschaftertätigkeit und dort natürlich auch zu schwimmen, weit, weit weg von diesen Stränden, die wir als Touristen erleben. Und so eine ganz kurze Geschichte, ich war auf den Philippinen und habe mich da auch mit Local-Leuten getroffen, mit Politikern und so weiter. Und wir hatten dort so eine Art Pressekonferenz an einem Strandabschnitt von so einem luxuriösen Hotel. Und ich habe auch ein paar Fischer mitgenommen und ein paar und wir sind da vorher, weil wir ein bisschen eher da waren, an diesem Strand entlang gegangen. Und die haben sich auf einmal so umgeguckt und haben dann zu mir gesagt, oh, Moment mal, hier stimmt aber irgendwas nicht. Weil dieser Strandabschnitt bei diesem Resort, der war aufgeräumt. Die haben gesagt, wow, hier ist aber irgendwie komisch, weil da eben kein Müll war. Mhm. Also mittlerweile haben sich die Leute schon so an dieses Bild dieser Vermüllung auch gewöhnt, dass wenn ein naturbelassener Abschnitt, so wie er sein soll, das gibt es natürlich auch da draußen, ja. Das versuche ich ja auch aufzuzeigen, ja. Aber ja, leider ist die bittere Wahrheit da draußen, dass dieses Plastikthema einfach überall ist. Egal, wo man unterwegs ist, hunderte Kilometer weit draußen, überall schwimmt dieses Zeug rum.
Wir müssen ja vielleicht auch gar nicht so weit in die Südsee fahren, das zu erleben. Also ich glaube, es reicht ein Blick ans Wattenmeer, wo viele jetzt auch, es ist Ferienzeit, fahren viele gerne hin. Auch das ist unser Wattenmeer konkret gefährdet.
Ja, das ist eigentlich fast jeder Lebensraum. Ja. Ob das jetzt durch Grundschlepp, Netzfischerei ist. Ja, mittlerweile ist es ja, ich habe das erst vor ein paar Tagen gelesen, da haben die jetzt schon die Fangquote erreicht, irgendwie von 620.000 Tonnen an Krill. Also mittlerweile geht es ja dieser Wahnsinn, ich muss das einfach so sagen, geht ja so weit, dass wir als Menschen Fangflotten in die Arktis schicken, um den Krill, der für Wale und für so viele Tiere wirklich lebensnotwendig ist, ja auch fangen. Und muss man sich mal vorstellen, 620.000 Tonnen. Und er wird dann für irgendwelche Lachs, für Fischfarmen, für Tierfutter und sowas verwandt. Und das ist einfach fürchterlich. Ja. Wir haben das einfach über die Spitze getrieben.
Also du brennst für das Thema und scheinst deinen hochdotierten Job, den du dafür aufgegeben hast, auch nicht zu bereuen, dass du es gemacht hast. Wo siehst du deinen, oder spürst du auch deinen Wirkradius? Also jetzt, wenn du als Botschafter auf das Problem aufmerksam machst, kommt da was zurück? Hast du das Gefühl, man kann was erreichen?
Ja, man... Ich war zum Beispiel eingeladen auf der Weltklimakonferenz in Dubai, also eingeladen, da zu sprechen. Ich bin da auf eigene Kosten hingefahren. Ich erhalte mir das auch immer, dass ich halt eben frei bin und mich da nicht irgendwie zu sehr einnehmen lasse, damit man auch wirklich Klartext reden kann. Das ist einfach wichtig, gerade auch mit politischen Vertretern. Und wir können, das sehe ich auch immer als Einladung, der Ozean kennt halt keine Grenzen, keine Politik, keine Kultur, keine Religion. Der war schon immer da und der ist halt übergreifend. Und deswegen können wir das auch nur global, geopolitisch lösen. Und dann hat man schon das Gefühl, dass man die Leute berührt über diese emotionalen Erlebnisse. Weil ich bin natürlich kein Politiker. Ich bin auch kein Forscher, auch wenn ich mit vielen Forschern und sowas gerade in der UN-Ozeandekade natürlich zusammenarbeiten darf. Aber es geht um diese Emotionen, die ich vermittle. Und das berührt die Leute schon. Ob dann wirklich konkrete Handlungen abgeleitet werden, weil das ist das, was wir brauchen. Wir brauchen nicht noch mehr Gesetze und noch mehr Gelaber und noch mehr Diskussionen und tolle Papiere. Wir müssen einfach in die Umsetzung kommen. Der Dinge, die teilweise schon beschlossen wurden.
Und da ist noch ein langer Weg zu gehen. Auf dem wünsche ich dir viel Erfolg. Auch für deinen zweiten Seychellen-Trip, für den du ja extra 18 Kilo jetzt abgenommen hast. Vielen Dank, André Wirsig, für den Besuch.
Vielen, vielen Dank.
SWR 1 Baden-Württemberg. Leute. SWR.